1940 hat eine Brücke traurige Berühmtheit erlangt. Und zwar die Galloping Gertie, auch bekannt unter der Tacoma Narrows Bridge. Und warum diese Brücke so faszinierend ist, ist, weil sie nämlich aufgrund von dynamischen Einwirkungen eingestürzt ist. Und das ganze Thema Baudynamik, Erdbeben ist etwas, was auch in Deutschland eher weniger bekannt ist, weil wir jetzt hier in Deutschland eher weniger mit Erdbeben zu tun haben, aber in anderen Ländern, wie zum Beispiel Italien, Griechenland oder auch in Asien oder in Amerika, sehr wichtig. Und auch bei Global Software beschäftigen wir uns ausführlich mit dem ganzen Thema Erdbebenanalyse und Baudynamik. Und deswegen bin ich sehr froh, heute unseren Mitarbeiter, den Thomas Eichner, bei uns hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Thomas ist bei uns Produktentwickler für das ganze Thema Baudynamik. Thomas, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, vielen Dank Daniel. Und ich freue mich natürlich auch, hier heute da sein zu können und naja, über mein Lieblingsthema auch zu reden, im Allgemeinen die Baudynamik.
Hallo und herzlich willkommen zum Global Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Perfekt. Sehr cool. Ja, Tommy, ich sage jetzt mal Tommy zu dir, weil so sage ich auch immer zu dir. Tommy, wer bist du und was machst du? Stell dich doch einfach mal kurz vor.
Genau. Hi, also ich bin der Thomas Eichner. Ich bin jetzt bei circa 2,5 Jahren bei Global Software. Und da habe ich angefangen als Produktingenieur für Dynamik. Und mittlerweile leite ich da wirklich die Entwicklung im Bereich der Dynamik, im Bereich der ja, Erdbebenentwicklung. Und genau. Im Allgemeinen heißt es so viel wie die theoretische Ausarbeitung von dynamischen Fragestellungen für die Entwicklung. Ja, dann auch der direkte Support zu Kunden. Das heißt auch hier eine Abstimmung mit dem Kunden, so dass ich auch direktes Feedback kriege, das ich dann mit in die Entwicklung nehmen kann und auch ja, für die Anwender direkt ins Programm mit einbauen kann. Und genau, zusammengefasst kümmere ich mich um sämtliche in der Entwicklung der Baudynamik anstehenden Themen und koordiniere die auch.
Sehr cool. Erzähl doch mal noch einmal ganz kurz, bevor du zu Gluba gekommen bist, wo warst du denn da unterwegs? Und vielleicht kannst du da auch eine Relation herbeiführen, wie es zu dann zu deinem Lieblingsthema Dynamik, Baudynamik gekommen ist.
Vielleicht fange ich mal ganz früh an. Jetzt nenne es mein Vater war auch schon Tragwerksplaner, der Statiker in München und hat im Bereich München auch schon ordentlich Projekte ja, erledigt. Jetzt, als ich 6 war, hat er mir mal seinen Beruf erklärt. Da sind wir an der Baustelle vorbeigefahren und dann haben wir da so ein Fundament gesehen, wo einfach nur die Bewährungsstäbe aus dem Fundament rausgeragt sind. Dann gesagt, ja, ich berechne, wie viele da rein müssen. Ich war natürlich 6 und habe mir dann gedacht, ach, er steht also an der Konsole und koordiniert damit die Leute. Ich wusste gar nicht, dass es eigentlich darum geht, die Menge an Bewegung zu berechnen. Naja, das war erstmal mein erster Eindruck jetzt vom Bauingenieurswesen und vom Statiker. Letzten Endes bin ich dann ins Gymnasium weitergezogen und habe mich da für die Naturwissenschaften soweit ja, sehr begeistert. Soweit, dass ich dann auch in einer meiner Abschlussarbeiten geschrieben habe, ein Guide München aus der Sicht der Tragwerksplanung, wo ich dann 4 Bauwerke wirklich ja, genauer inspiziert habe und dann auch wirklich einen Guide für unseren Kurs gemacht haben, den wir dann am Ende abgegangen sind. Vielleicht nur, also mitunter sind da ja die Allianz Arena, das Olympiastadion, die BMW-Welt und die Schrannenhalle ziemlich spannende Bauwerke. Und das alles hat gereicht, dass ich dann Bauingenieurswesen studiert habe. Und im Bauingenieurswesen bin ich dann eigentlich im Master ziemlich direkt zur Baudynamik gegangen. Da war auch ein Professor, der Herr Professor Müller an der TU München. Und der hat seine Vorträge immer super spannend gehalten und hat mich wirklich inspiriert, dadurch auch in die ja, Baudynamik zu gehen. Und das ist dann auch resultiert, dass ich an dem Lehrstuhl meine Masterarbeit ja, direkt zur Dynamik beziehungsweise zur Akustik in dem Fall geschrieben habe. Da habe ich dann mitunter ein ja, Programm programmiert in MATLAB wo es darum ging, ja, die akustischen Drücke in Räumen, ja, zu berechnen auf der Basis von einer Wave-Based Prediction Method. Das ist vielleicht nur, das ist so eine Alternative zur finiten Elemente-Methode. Genau, das war eigentlich schon mein Werdegang sozusagen davon. Und dann habe ich erstmal auch während dem Studium schon in dem Prüfingenieurbüro gearbeitet, in dem Prüfingenieurbüro Systaller Schmidt. Und da konnte ich unfassbar viel lernen. Insbesondere jetzt auch war das ja, ein Schwerpunkt Massivbau. Auch Schwerpunkt Prüfung habe ich da übernommen. Das heißt, so viel wie ich habe da dann die, ja, die Statiken von Tragwerksplanern vorgelegt bekommen und sollte die dann auf ja, Richtigkeit beziehungsweise eigentlich nur Standsicherheit, passt es, was die berechnet haben, dass das Gebäude auch steht, prüfen. Und genau dieses Prüfen hat mir dann jetzt eigentlich auch weitergeholfen, weil dieses Prüfen ist doch ein großes Thema auch in meinem aktuellen Job.
Alles klar. Also, das große Thema Dynamik, deine Leidenschaft kommt vorwiegend aus der guten Lehre deines ehemaligen Professors und gleichzeitig auch, weil du zuvor in einem Prüfingenieurbüro gearbeitet hast, dort auch gesehen hast, wie andere Statiken erstellen, hilft dir das auch viel weiter in der Produktentwicklung. Springen wir mal zum Thema ein bisschen Baudynamik an sich. Baudynamik Erdbeben in Deutschland, zumindest im Studium, ist relativ stiefmütterlich behandelt. Zumindest ist es meine Wahrnehmung, meine persönliche Wahrnehmung, dass dieses Thema nahezu kaum behandelt wird. Kannst du uns mal da ein bisschen deine Sicht der Dinge darstellen, warum das so ist und ob das vielleicht in Zukunft auch anders sein wird? Was ist denn deine Meinung dazu?
Klar, also auch bei mir war es so, in der Baudynamik, da haben wir eher sehr theoretisch das Ganze behandelt. Wir haben uns theoretisch hergeleitet, wie wir jetzt die Eigenfrequenzen bestimmen können, wie wir alles Mögliche, ja, berechnen können an wirklich physikalischen Werten. Jetzt wirklich der Bezug zu Erdbeben, der war da vergleichbar wenig. Ja. Wieso? Naja, hauptsächlich, wir sind in Deutschland und so große Erdbeben gibt es hier einfach nicht. Heißt so viel wie der Bedarf ist auch nicht da, hier die Studenten wirklich gezielt darauf ja, zu lehren. Es gibt zwar einige wenige Bereiche in Deutschland, wo auch Erdbeben vorkommen, aber selbst die sind, wenn wir jetzt mal, weiß nicht, zum Beispiel Japan in Vergleich nehmen, doch sehr gering und dementsprechend blöd gesagt, aber es braucht es theoretisch nicht dringend.
Okay. Produktingenieur für Baudynamik, das ist aktuell deine Position. Führ uns noch mal ein bisschen in deinen täglichen Alltag hinein. Wie können wir uns denn vorstellen? Was machst du? An welchen Projekten arbeitest du? Gib uns doch da einfach mal einen kleinen Überblick.
Genau. Also standardmäßig, wenn ich in die Arbeit komme, was ich für mich selbst eigentlich erstmal mache, ist ein Rewind vom Vortag. Also was habe ich so am Vortag alles gemacht? Was habe ich da geschafft? Und dann schaue ich, ist was offen geblieben und mache da erstmal weiter. So generell vielleicht ist das der Einstieg in meinen Tag. Ansonsten ist der Fokus erstmal noch, am Anfang einmal den Support auch durchzugehen, was bei mir da noch offen ist und entsprechend die Fragen auch gleich mit zu bearbeiten. Sobald das dann durch ist, eigentlich ziemlich früh am Tag normalerweise, fange ich dann auch mit der Entwicklung an. Das heißt, wir haben da auch ein eigenes System für diese gesamte Verwaltung. Das ist unser sogenanntes NetGenium. Da koordinieren wir eigentlich alle unsere Tätigkeiten. Und auch das ist so mein Hauptschauplatz meiner Arbeit. Denn dort geht es darum, sich um Bugs zu kümmern, also eventuelle Fehler im Programm und auch um To-Dos zu kümmern, also Sachen, die in Zukunft noch ins Programm kommen sollen. Und genau die Ausarbeitung dieser To-Dos sind ja ein Großteil meiner Arbeit. Das heißt, ich nehme mir Normen zur Hand, schaue mir die Theorie dahinter an und bereite die auf in Form von To-Dos, damit die dann auch von Programmierern umgesetzt werden können. Genau, vielleicht einige beispielhafte Themen sind aktuell, ja, die Ersatzlasten, die wir in Zukunft mit ins Programm führen wollen und auch, ja, harmonische Analysen, Zeitverlaufsanalyse, die Weiterentwicklung davon, bis hin zu ja, eine Kombination, sage ich mal, aus Dynamik und den Baustoffen in Form von nichtlinearen ja, Baustoffmodellen, dass wir die auch in dynamischen Analysen verwenden können.
Okay, ja, sehr spannende Tätigkeiten. Kannst du uns vielleicht auch nochmal zu den Herausforderungen sagen? Ich meine, das Thema hört sich ja auch sehr komplex an, zumal es auch nicht der Fokus in der Lehre nicht so stark gelegt wird. Vieles muss man sich dann auch selber beibringen. Was sind denn bei deiner Meinung nach so die Herausforderungen bei der Bearbeitung solcher komplexen Sachverhalte in der Dynamik?
Also ein grundlegender Unterschied bzw. eine grundlegende Schwierigkeit ist eigentlich, in der normalen Statik betrachten wir eine vergleichsweise einfache Gleichung. Das ist sozusagen die K mal U ist F Gleichung. Also wirklich eine einfache Gleichung. Und in der Dynamik wird das jetzt um zwei weitere Themen erweitert. Zum einen spielen da dann noch die Masse mal eine Rolle, die dann mit der Beschleunigung interagieren und die Dämpfung eine Rolle. Und die interagieren mit der Geschwindigkeit. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur eine Steifigkeitsgleichung mit drin, sondern wir ergänzen das noch um den Massen- und den Dämpfungsteil. Und das beschreibt eigentlich auch schon die große Schwierigkeit in der Dynamik an sich. Wir haben einfach eine schwerere Theorie, die dahinter liegt. Und auch die Berechenverfahren brauchen natürlich länger, um so ein komplexeres System zu lösen. Das heißt so viel wie, wenn wir in die Dynamik gehen, haben wir normalerweise auch mit größeren Rechenzeiten zu tun. Jetzt gibt es verschiedenste Varianten, dem entgegenzugehen. Entweder wir versuchen es natürlich trotzdem, das so genau wie möglich zu lösen und diese genauen Verfahren dann rechenleistungstechnisch zu verbessern, oder wir versuchen Annahmen zu treffen, sodass wir dieses kompliziertere Konstrukt der Dynamik runterbrechen können in die Statik. Und das ist beispielsweise das Thema Ersatzlasten. Wir versuchen also nicht mehr diese Schwingungen von einem Erdbeben auf das Gebäude wirklich eins zu eins anzusetzen, sondern wir versuchen einfach statische Ersatzlasten zu bilden.
Ja, du hast ja auch soeben gesagt, diese einfache statische Gleichung K mal U gleich F, also für alle, die jetzt auch hier zuhören, das ist letztendlich die Steifigkeit mal die Verschiebungen gleich die Kräfte. Das ist halt in der FEM ein wichtiger Ansatz, um, sagen wir mal, komplexe Modelle möglichst einfach herunterzubrechen und da halt entsprechende Ergebnisse wie zum Beispiel Schnittgrößen und Verformungen herauszubekommen. Also, so viel dazu. Jetzt mal angenommen, ich bin Statiker, Tragwerksplaner. Was sind denn deiner Meinung nach die Faktoren, die wichtig sind bei der Planung von sicheren Bauwerken, vor allem wenn es auch dynamische Beanspruchungen geht?
Also in der Dynamik betrachten wir immer sozusagen eigentlich wie überall Einwirkung und Widerstand. Und in der Dynamik haben wir jetzt eine Einwirkung, die auch eine Frequenz hat. Das heißt, sie passiert x Mal pro Sekunde oder x Mal pro Minute. Dementsprechend haben wir normalerweise auch ein Ergebnis, das, sagen wir mal, x Mal pro Minute passiert, beziehungsweise das sich auch aufschaukeln kann. Dementsprechend ein großer und eigentlich der wichtigste Wert in der Dynamik ist die Eigenfrequenz von einem Gebäude. Heißt so viel, die Eigenfrequenz ist die Eigenschaft von einem Gebäude beziehungsweise ein Zustand von einem Gebäude, in dem das Gebäude schwingen will, also so hin und her wackeln will mit einer bestimmten Frequenz. Und wenn diese Eingangsfrequenz ziemlich genau dieser ja, Eigenfrequenz mit der übereinstimmt, kriegen wir meistens Probleme. Und das versuchen wir also zu vermeiden. Heißt so viel wie, unsere Eigenfrequenz ist sehr wichtig und dafür gibt es eine einfache Formel und die nennt sich Wurzel K durch M. Und da sehen wir schon, die Steifigkeit spielt hier eine große Rolle und die Masse spielt hier eine große Rolle. Dementsprechend können wir auch diese gesamte Thematik sehr gut beeinflussen, indem wir zum Beispiel die Massen erhöhen, indem wir einen dickeren Bodenaufbau nehmen oder vielleicht den Bodenaufbau reduzieren oder indem wir einfach die Steifigkeiten ändern. Ja, nehmen wir vielleicht mal einen größeren Träger oder sogar noch mehr, sagen wir mal, aussteifende Elemente, um das System steifer zu machen. Gleichzeitig kann es sein, dass ein steiferes System nicht unbedingt besser ist für die Dynamik. Heißt so viel wie, wir müssen hier wirklich auf die Abstimmung zwischen Masse und Steifigkeit achten und nicht auf jeden Wert einzeln.
Und wie kann ich denn jetzt solche Eigenfrequenzen ermitteln? Ich meine, gerade bei so komplexen Modellen, händisch ist es ja kaum möglich.
Genau, also dafür gibt es sogenannte Eigenwertlösungssysteme. Letzten Endes verwenden wir die jetzt auch in unserem Programm. Da gibt es verschiedene Lösungsverfahren und für komplexe Systeme brauchen wir auch dafür ein Programm. Und dieses Programm ermittelt uns dann die Eigenfrequenzen vom Gebäude oder beziehungsweise vom Modell. Es gibt im Übrigen nicht unbedingt nur eine einzelne Eigenfrequenz pro Gebäude, sondern es gibt natürlich sehr viel mehr. Und das kann, sagen wir mal, bis zu 10, wenn nicht sogar über 100 der Eigenfrequenzen ermitteln. Und ich würde mal sagen, R5 schafft es wirklich hervorragend schnell mittlerweile. Wir haben da ja, für 100, 200 Eigenfrequenzen bei einem wirklich großen Gebäude eine Rechenzeit von unter 2 Minuten teils. Dementsprechend ist da wirklich ein sehr guter Fortschritt passiert.
Super, das ist schön zu hören, auch für unsere Anwender. Hervorragend. Gut, blicken wir mal so ein bisschen jetzt Richtung auch Zukunft. Nächste Frage hierzu. Was gibt es denn deiner Meinung nach für neue Technologien oder auch Ansätze in der Baudynamik, die du besonders spannend findest und auch warum?
Für mich sind generell die nichtlinearen Verfahren sehr spannend, weil die für mich bedeuten, wir versuchen die Realität so genau wie möglich abzubilden. Das heißt wirklich, wenn ein Bauteil jetzt vielleicht mal einfach versagt, dann können wir das auch im Programm ja mit berücksichtigen und dann verteilen sich die Lasten im nächsten Zeitschritt auf andere Bauteile um. Das ist so generell dieses nichtlineare Material als auch der Einbezug dieses nichtlinearen Verhaltens in die Dynamik. Und das ist zwar nicht unbedingt die neueste Technologie, die wird schon oft verwendet, aber wie wir vorher gesagt haben, in Deutschland wird jetzt wird das Erdbebeningenieurswesen jetzt nicht so gelehrt. Das heißt, auch im Eurocode wurden diese nichtlinearen Verfahren erst relativ frisch mit eingeführt. Dementsprechend ist es für den europäischen Raum doch noch etwas, ja, vergleichsweise Neues einfach und entsprechend auch spannend.
Okay. Und als Produktentwickler, für mich ist das immer so eine Art Schnittstelle zwischen den Anwendern und der reinen Softwareentwicklung, also dem Programmierer. Wie findest du denn da die, sagen wir mal, die Projekte oder auch die nächsten Features, Entwicklungsschritte, die gemacht werden müssen, um das Programm noch besser zu machen? Ist es so, dass du mit den dass du mit den Anwendern sprichst oder ist es auch im Rahmen von eurem Team? Wie holst du denn die Impulse für die nächsten Implementierungs- und Entwicklungsschritte?
Genau, das ist ein vielfältiges Feld. Eindrücke hole ich mir aus sehr vielen Seiten. Ich habe auch einige Bekannte im Bereich des Erdbebeningenieurswesens, von denen werde ich zum Beispiel informiert, was so die neuesten Tätigkeiten sind. Aber das Allerwichtigste ist eigentlich wirklich der direkte Kontakt zum Kunden. Letzten Endes, wenn mir jetzt, sagen wir mal, 20 Kunden sagen, sie brauchen eine bestimmte Analyse, dann stecke ich sehr viel mehr Priorität in diese Analyse rein. Wenn dagegen ein Kunde sagt, er hätte gern ein bestimmtes Feature, das uns vielleicht 6 Monate dauert, dann hat das natürlich eine geringere Priorität als das der 20 Kunden. Und so priorisiere ich zumindest mal, was bei uns in die Entwicklung mit reinkommt. Heißt auch für die Anwender, es hilft natürlich sehr, immer unser Online-Tool zu verwenden, mit dem man auch ja, gewünschte Features einreichen kann. Denn darüber wird auch unsere Entwicklung gesteuert. Wir versuchen wirklich immer möglichst nah am Kunden zu sein, sodass wir unser Produkt eigentlich, ich meine, das ist ja nicht nur unser Produkt, das ist das Produkt der Anwender. Heißt so viel wie, die Anwender sollen auch entscheiden, was reinkommt.
Okay. Apropos Anwender. Mal abgesehen von der Produktentwicklung bist du ja auch im Kundensupport tätig. Und da würde mich jetzt mal fragen, gibt es irgendwie so eine Top 3 oder Top 5 der Fragen, die von Anwendern im Bereich der Baudynamik, Erdbebenanalyse immer wieder mal vorkommen und die wir hier zum Beispiel ganz for free auch mit auf den Weg geben können als Antwort.
Genau, also generell dadurch, dass in Deutschland das Erdbeben-Thema noch nicht so verbreitet ist, sind die meisten ja auch noch nicht so fit in dem Thema. Und jetzt ist es so, ein standardmäßiges Thema ist wirklich, wie bringe ich jetzt einen Erdbebennachweis hin? Und da ist die erste Antwort das Antwortspektrenverfahren bei uns. Das ist eigentlich für jeden Fall anwendbar. Es hat gewisse Grenzen, aber im Regelfall in Deutschland können wir das für die meisten Projekte verwenden. Dann darauf folgend kommt normalerweise auch schon die nächste Frage. Und die betrifft die Kombinatorik. Und das gesamte Thema, wie funktioniert denn die Antwortspektrum, ja, Analyse in dem Fall? Und da ist es so, wir müssen vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen, denn wir betrachten Erdbeben. Ja. Erdbeben können wir nicht voraussagen, wie genau die schwingen werden. Die tektonischen Platten werden sich gegeneinander verschieben und was für Schwingungen oben rauskommen, das können wir gar nicht vorhersagen. Das heißt, wir haben schon eine Eingangsgröße, die absolut nicht definiert ist, die wird dann in Form eines Antwortspektrums im Bauingenieurswesen abgedeckt. Und dieses Antwortspektrum stellt eigentlich Hunderte bis Tausende von Erdbeben dar. Das heißt, wenn wir so eine Erdbebenbemessung machen, bemessen wir ein Gebäude nicht nur gegen ein Erdbeben, sondern gegen zigtausend mögliche Erdbeben. Das heißt auch, dass die Ergebnisse sozusagen auch sehr viele mögliche Ergebnisse sind. Und das ist so eine größte Fragestellung. Denn was wir beim Antwortspektrumverfahren rausbekommen, ist eine Umhüllende der Ergebnisse. Das heißt, haben immer einen Maximalwert und einen Minimalwert. Jetzt theoretisch kann jede Kombination dazwischen auch auftauchen. Das heißt, wir haben keine eindeutigen Ergebnisse, sondern haben wirklich eine Umhüllende an sehr, sehr vielen Ergebnissen, die wir dann ja letzten Endes bemessen müssen. Genau, das ist eigentlich so ziemlich das größte Problem, das ich bei Anwendern so festgestellt habe, dieses Verständnis erstmal herzustellen. Und ja, ein weiteres Problem, was ich so gefunden habe, ist eigentlich generell die Rechenzeiten, wenn es dann um nichtlineare Verfahren geht. Aber da kommen wir vielleicht auch noch drauf.
Oder gehen wir gleich mal drauf ein. Warum dauert das so lange? Sind nichtlineare Berechnungen auch immer notwendig? Und wann macht es Sinn, definitiv nichtlinear zu rechnen? Vielleicht kannst du uns da auch einen kleinen Umriss geben.
Also generell sollte es einfach vermieden werden, nichtlinear rechnen zu wollen oder zu müssen. Denn sobald wir versuchen, eine nichtlineare dynamische Bemessung durchzuführen, steigt der Schwierigkeitsgrad wirklich um einige Faktoren. Jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten an nichtlinearen Verfahren. Beispielsweise ist es einmal eine Push-Over-Analyse. Das ist die sogenannte nichtlineare statische Variante. Bei der machen wir nichts anderes, als wir nehmen ein Gebäude, setzen eine seitliche Last drauf und ja, erhöhen die schrittweise immer weiter, bis das Gebäude ja entweder umkippt oder gewisse Schädigungen erreicht. Da sehen wir schon, wenn wir hier dann, sagen wir mal, diese Last 100-mal vergrößern, müssen wir auch 100 statische Analysen durchführen. Und das dauert natürlich sehr viel länger. Und das ist dann auch mit der Rechenzeit verknüpft. Gleichzeitig müssen wir auch noch beachten, dass wir das Gebäude in so einem Fall so genau wie möglich modellieren. Das heißt, wir müssen uns viel mehr Gedanken machen um das nichtlineare Materialverhalten, um die ganzen Vorgänge, die auch noch passieren und mitunter auch das Verhalten unter dynamischen Einwirkungen mit einbeziehen. Das macht das Thema einfach sehr viel komplexer. Und das ist erst die einfachere Variante von diesen nichtlinearen Verfahren. Und dann kommt noch sagen wir mal, die Königsdisziplin mit ins Spiel, und das ist dann die Zeitverlaufsanalyse. Die Zeitverlaufsanalyse mit Nichtlinearitäten. Heißt so viel wie, wir machen das jetzt nicht lastschrittweise, sondern wir können wirklich für jeden Zeitschritt eine Last definieren und jeder Zeitschritt basiert dann auf dem vorherigen Zeitschritt. Das heißt, das System im Zustand 0 ist ruhig. Im Zustand, sagen wir mal, 10 Sekunden bewegt sich das System schon. Und diese Bewegung verursacht auch Massenkräfte. Und die müssen dann im nächsten Zeitschritt dann auch wieder berücksichtigt werden. Und das führt natürlich zu Schwierigkeiten letzten Endes in der Berechnung, beziehungsweise das macht die Berechnung einfach schwerer. Es ist jetzt nicht super schwer, das zu machen, aber es dauert länger. Und dementsprechend, ich persönlich würde versuchen, nicht-lineare Verfahren zu vermeiden, wo es geht. Natürlich bei großen Projekten versuchen wir sie dennoch anzuwenden, weil sie einfach nötig werden und weil also das Verfahren, das drunter liegt, dieses Antwortspektrenverfahren, das kommt gar nicht mit nicht-linearen Systemen klar. Das heißt, da vereinfachen wir diese Nichtlinearitäten einfach in ein lineares System. Das heißt, sobald wir wirklich Nichtlinearitäten brauchen, wie extreme Zugstäbe oder Lagerausfälle, dann kommen wir schon langsam da nicht drum rum.
Okay, ja, sehr spannend. So, und weil du das mit der Königsdisziplin genannt hast, wenn du jetzt zurückblickst über deine 2 bis 3 Jahre hier bei Global auf die Anfragen, die dich bisher erreicht haben, also Support- und Kundenanfragen, Anwenderanfragen, welche ist dir denn da besonders stark in Erinnerung geblieben und weshalb?
Es gab da eine Anfrage, die war Ende letzten Jahres. Ich will jetzt nicht zu genau die Firma mit reinziehen letzten Endes, aber es war eine nicht-lineare Zeitverlaufsanalyse von einem sehr schönen Tragwerk unter Windbelastung. Also wirklich, das war eine Spannweite von 30 Meter Stahlbeton vorgespannt. Und da kam dann das Problem, dass wir diese ganzen Windlasten aus dem Windkanalversuch und dann auch mit Erwind auch noch ermittelt auf dieses System aufgebracht haben und versucht haben, dieses zu berechnen. Dadurch, dass das System aber so hoch nicht linear war, war die große Schwierigkeit, das überhaupt zum Konvergieren zu bringen. Konvergieren heißt so viel wie, dass unser Gleichungslöser im Programm überhaupt eine Lösung ermitteln kann. Weil es kann jetzt sein, bei einer starken Nichtlinearität, dass das System jetzt, sagen wir mal, im ersten Schritt einfach enorm in die eine Richtung ausgelenkt ist und im nächsten Schritt wird in einer Iteration das System enorm in die andere Richtung ausgelenkt, aber eigentlich versuchen wir, die Mitte daraus zu finden. Und damit haben so Gleichungslöser einfach Probleme. Und diese ganze Thematik konnten wir dann lösen, indem wir die Dämpfungsparameter genauer untersucht haben und wirklich die Dämpfungsparameter auf das System besser abgestimmt haben.
Ja, sehr cool. Wie lange kann ich mir das vorstellen? War das binnen einer Stunde schon erledigt oder war das dann ein längeres Projekt? Wie lange hat man denn für die Bewältigung dieser Aufgabe benötigt?
Also allein für die Bewältigung dieser Aufgabe müssen wir dazu sagen, das war am Anfang ein hochkomplexes System. Das wurde sehr, sehr genau modelliert. Und der erste Schritt, das war erstmal nicht lösbar. Das heißt, wir mussten wieder zurückgehen und das System erstmal vereinfachen. Dementsprechend allein das hat sich über 2 Wochen, sagen wir mal, hingezogen. Natürlich war ich da jetzt nicht die ganze Zeit mit involviert. Das hat der Anwender dann an sich selbst gemacht und ich habe nur meinen Input geliefert. Haben sie aber super geschafft. Und dann hatten wir wirklich so ein einfaches System, an dem wir weiterarbeiten konnten. Und dann ging es weiter. Und bis wir dieses Dämpfungsproblem wirklich in der Hand hatten, ich würde sagen, das hat so einen halben Monat gedauert.
Okay, interessant. Cool. Machen wir weiter. Ich habe noch 2, 3 Fragen für dich, Thomas. Und zwar, wenn du jetzt so ein bisschen Richtung Weiterentwicklung, auch Branchentrend schaust, was sind denn so die nächst anstehenden Entwicklungen in Baudynamik und allgemeinem Bauingenieurwesen, die du aktuell beobachtest?
Also im Allgemeinen, jetzt bei uns insbesondere, ist es natürlich die nicht-lineare Zeitverlaufsanalyse. Jetzt in der Forschung habe ich gesehen, gibt es schon Methodiken, bei denen diese dynamische Gleichung noch um einen weiteren Teil ergänzt werden soll. Das sehe ich persönlich als etwas kritisch, wir stellen uns vor, wenn jetzt schon die Analyse so lang braucht und wir ergänzen diese Grundgleichung um noch einen Term, dann werden wir wahrscheinlich die Rechenzeit von Jahren erreichen, schon langsam. Also hier ist wirklich, Ich sehe die Zukunft und die Entwicklung der Baudynamik eher darin, die bestehenden Verfahren versuchen zu vereinfachen und zu verschnellern. Und das sollte eigentlich größtenteils durch, ja, Programmierarbeit beziehungsweise durch die Optimierung von Parallelisierung in der Gleichungssystemsaufstellung und Gleichungssystemslesung passieren. Ansonsten, ja, es gibt auch noch so einen generellen anderen Ansatz. Und der geht nicht davon aus, dass wir unbedingt immer was Neues erfinden müssen, sondern dass wir etwas aus ganz alten Zeiten nehmen und das in unsere Zeit übersetzen. Weil ich habe mir natürlich deine Podcasts auch angesehen und ich weiß, dass du mitunter auch immer eine Frage am Ende stellst, was ist denn dein Lieblingsbauwerk?
Ah, okay, jetzt verstehe ich. Aha.
Genau. Und genau das ist eigentlich das Thema, weil ich habe gerade einen Japan-Urlaub geplant. Wer es weiß, vielleicht, da gibt es so ein Sky One Tower, also ein sehr großer Turm innerhalb von Tokio. Und dieser Turm hat natürlich Probleme mit Erdbeben. Und da gab es dann ja ein System, welches ja, basierend auf einer, sagen wir mal, schon von den ersten Jahrhunderten angewandten Technik abgeleitet wurde. Und zwar sind es die sogenannten Shinbashiras. Was so viel heißt, ein Shinbashira würde in Pagoden mitgenommen. Das heißt, wir haben ein Bauwerk, erstmal außenrum sozusagen. Und dann haben wir auch noch in der Mitte einen Pfeiler, der jetzt nicht direkt mit dem System gekoppelt ist, sondern über Dämpfungssysteme. Und dadurch haben wir zwei Systeme ineinander, die sich gegenseitig, ja, ausschwingen können, die gegenseitig unterschiedliche Eigenfrequenzen haben und dadurch, ja, den Gesamteffekt reduzieren können, den ein Erdbeben auf so ein Gebäude hat. Und genau dieses System, das ganz früher schon eigentlich entwickelt wurde, ohne dass wir diese computergestützten Methoden hatten, wurde jetzt auch in diesem Turm mit verwendet. Und da finde ich, sowas finde ich zum Beispiel sehr spannend.
Sehr beeindruckend. Es ist auch wirklich toll zu sehen, was die Ingenieurskunst mittlerweile auch fähig ist, wirklich auch zu realisieren in diesen Dimensionen. Wirklich beeindruckend. Ja, wirklich cool. Also das ist etwas, was du noch vorhast, dort hinzugehen und dir auch mal vor Ort anzuschauen.
Genau. Weil ich weiß nicht, ob ich da Zutritt bekomme zu diesem einen Schienbaschierer, aber ich werde mit Sicherheit ältere davon sehen. Danke so.
Okay, ja, sehr schön. Cool. Okay, das war dein Lieblingsbauwerk. Schließen wir die letzte Frage dann mit der anderen Frage ab. Hast du mir dann schon ein bisschen vorweggenommen. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, einfach mal der Community, auch jungen Ingenieuren, etwas mit auf den Weg zu geben, einen Ratschlag oder so, was wäre das denn?
Also die Dynamik ist ein weitläufig anwendbares Thema. Das heißt, wir können das nicht nur im Bauingenieurswesen anwenden, wir können es bis hin zur Akustik, wie gesagt, anwenden. Wenn man jetzt Musik mag, kann einen generell Musik auch in dem Thema immer ja, motivieren. Und auch ja, die akustischen Drücke funktionieren ja auch mit Schwingungen. Das ist ein ähnliches Thema. Und auch die Fantasie in dem Bereich zu haben, dann auch mit Schwingungen, mit wie etwas zeitabhängig funktioniert, mit in seinen Kopf zu kriegen bzw. zu haben. Das kann sehr motivierend wirken an sich. Das heißt generell, wir können eigentlich versuchen, alles in Frequenzen zu betrachten auch. Wir haben so viele wiederkehrende Vorgänge, jetzt allein der Arbeitsablauf. Jeden Tag gehen wir in die Arbeit und das ist ja auch eine Frequenz. Das heißt, die Frequenz steckt überall in unserem Leben mit drin. Und ja, wenn wir in der Baudynamik und generell in der Dynamik arbeiten, dann arbeiten wir an dem, was überall drin steckt.
Sehr cool. Schönes abschließendes Wort. Und damit sage ich vielen lieben Dank, Thomas. Schön, dass du da warst, Tommy. Und freue mich, dass du bei uns im Team bist und freue mich auf weitere Zusammenarbeit und weiterhin viel Erfolg bei deinen Projekten.
Sehr gerne. Ich habe mich auch gefreut, hier zu sein und ja, ich freue mich auch.